SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Anja Brockert, willkommen. Trotz Lockdown sind wir heute unterwegs mit vielen neuen Büchern. Wir erkunden den Sehnsuchtsort Autobahnraststätte. Florian Werner hat ein unterhaltsames Sachbuch über diesen Nichtort geschrieben. Eine regelrechte Liebeserklärung an die Raststätte. Ich spreche gleich mit ihm über seine Recherchen zwischen Dieseldunst und Pommesduft. Und wir reisen nach West-Berlin, zurück in die frühen 80er Jahre. Ulrich Pelzers neuer Roman ist eine Art intellektueller Soundtrack dieser Zeit. Vor allem aber das packende Porträt eines Künstlers als junger Mann. Unser SWR 2 Buch der Woche. Die Musik macht die Soulband The Tips aus den Niederlanden. Another Shot Fired heißt ihre CD. Jetzt nehme ich Sie mal mit auf die Autobahn. Wir fahren stur geradeaus, neben uns zuckeln die Laster, der Tank wird langsam leer, Hunger haben wir auch und da leuchtet das Raststättenschild. Abfahren, schnell was essen und dann nichts wie weg von diesem Ort mit Schmuddelimage. Hier besungen vom Schriftsteller Florian Werner.
Dein Antlitz ist porös, grau, hart und rissig. In deinen Asphaltfalten keimt der Dreck. Die Mitesser auf deiner Haut sind bissig. So mancher hebt die Braue und schaut weg. Dein Atem riecht nach Diesel und Benzin, nach Heißwurst, Kippen, Kurzen, Bier und Pommes.
Florian Werner hat über die deutsche Raststätte ein Sachbuch geschrieben, eine Liebeserklärung.
Lass sie dich verschmähen, lass sie weiter hasten. Ich will dich sehen, riechen, hören, will hier rasten.
Ja, der Song gibt eine kleine Einstimmung in die Atmosphäre und auch ein bisschen in dieses farbig erzählte Buch. Jetzt bin ich mit Florian Werner verbunden. Grüße Sie.
Ja, guten Tag, Frau Bockert.
Ja, Sehnsuchtsort Autobahnraststätte. Gehen wir mal kurz die heiße Theke entlang. Schnitzel mit Pommes, Hacksteak in Paprikasoße oder so eine schicke Bockwurst aus dem Warmwassertank. Was darf's sein?
Also ich selber als Vegetarier wähle natürlich immer das Salatbuffet. Und mit dem fährt man, finde ich, auch meistens erstaunlich gut. Man kann ja sogar das Dressing selber wählen. Genau, also ich empfehle den Salat eher als die Bocki.
Okay. Ich habe bei Raststätte natürlich gleich an Pommesfett, an abgestandenen Kaffee und klebrige Sitzecken gedacht. Aber das stimmt eigentlich gar nicht mehr, oder? In den letzten Jahrzehnten hat sich ja einiges getan, vom Speiseangebot bis zu den Toiletten. Wann kam der Bruch?
Ja, die sind ja mittlerweile ziemlich durchfilialisiert, die deutschen Autobahnraststätten. Es gab mal 1990, war das, glaube ich, ein sogenanntes Konzept zur Raststätte der Zukunft. Und da hat man eben versucht, die Raststätten von diesem Schmuddel-Image, das Sie erwähnen, von eben diesem üblen Geruch, der ihnen anhaftete und den wir wahrscheinlich zumindest, also ich bin jetzt Jahrgang 71, aus den späten 70ern und 80er Jahren ziemlich gut kennen, aus dem Westen zu befreien, die Raststätten. Und inzwischen sind die ja, glaube ich, doch, also zumindest diejenigen, die ich kenne, recht passabel, sauber. Es sind vielleicht nicht die Orte, wo man Urlaub machen wollte, aber man kann da gut Halt machen.
Wie kamen Sie jetzt eigentlich auf die Idee, die Autobahnraststätte sozusagen zu erforschen und dann sogar eine Liebeserklärung an Sie zu schreiben? Was hat Sie an diesem Nichtort fasziniert?
Mich faszinieren, glaube ich, immer so abseitige Orte, Menschen, Wesen. Also ich habe in den vergangenen Jahren ja auch mal ein großes Buch über die Kuh geschrieben, also sozusagen dieses belächelte, allgegenwärtige Nutztier des Menschen. Und ich glaube, die Autobahnraststätte, könnte man sagen, ist so ein bisschen die Kuh unter den Bauwerken. Also einerseits allgegenwärtig, es gibt 450 Stück in Deutschland, auch absolut notwendig, aber trotzdem nicht so richtig beliebt. Und ich glaube, solche Orte, die reizen mich einfach.
Sie haben sich für Ihre Recherchen exemplarisch die Raststätte Garbsen Nord ausgesucht. Die liegt bei Hannover. Sie haben dort viele Gespräche geführt mit dem smarten Gaststättenbetreiber, mit Angestellten, mit einem LKW-Fahrer, mit einem Autobahnpolizisten. Welches war für Sie das bewegendste Gespräch dort?
Das bewegendste Gespräch war, glaube ich, das mit dem örtlichen Flaschensammler. Also ein älterer Herr, inzwischen ist er 80 Jahre alt, der seit fast 20 Jahren, also seitdem er in Rente ist, tagtäglich, hat er mir erzählt, auf die Raststätte kommt, um eben seine klägliche Rente aufzubessern. Und der sofort mir aufgefallen ist, weil er der einzige Mensch war, der mit dem Fahrrad auf die Raststätte gekommen ist. Zum Glück nicht über die Autobahnausfahrt, sondern über irgendwelche rückwärtigen Wege, über das sogenannte sekundäre Straßensystem, aber eben mit so einem alten, klapprigen, rosa Damenrad und zwei großen Plastiktaschen am Lenker. Und wo ich sofort merkte, der kennt diese Raststätte wirklich wie seine Westentasche, weil er da jeden Tag Stunden verbringt, genau beobachtet, wer hält hier für wie lange, wer wohnt hier womöglich schon seit Tagen im Kofferraum seines Kombis und mir natürlich wahnsinnig viel erzählen konnte. Und das war eine unheimlich tolle Begegnung für mich.
Sie waren auch mit einem Extrembotaniker unterwegs auf dieser Autobahnraststätte. Das fand ich ein besonders spannendes Kapitel, weil es auch einen Blick in unsere Zukunft wirft. Stichwort Klimawandel. Erzählen Sie mal von dieser Begegnung.
Genau, ich habe mich mit dem Jürgen Feder, also einem Botaniker, der in Bremen lebt, verabredet, der selber als Extrembotaniker oder Gullibotaniker firmiert, verabredet auf der Raststätte. Und wir haben die also gemeinsam begangen. Haben uns die gesamte Vegetation angeguckt, haben wirklich jedes einzelne wild wachsende Pflänzlein katalogisiert, was wir gefunden haben. Insgesamt fast 300 verschiedene Pflanzenarten, also unheimlich artenreich, so eine Raststätte. Aber wie Sie schon sagen, es ist auch fast so eine Flaschenpost aus der ökologischen Zukunft. Denn natürlich so eine Raststätte, unheimlich viel Asphalt, heizt sich noch stärker auf als der Rest der Welt ohnehin schon, behält die Wärme auch länger. Ist dann auch sehr trocken natürlich, wenn die Sonne drauf brennt auf diesen Asphalt. Und deswegen dominieren da jetzt schon eben so wärmeliebende, trockenheitsresistente, dürreresistente Arten. Und das ist wahrscheinlich doch das, was auch den anderen deutschen Kulturlandschaften blühen wird.
Sie erzählen in diesem Buch, das ist ja wirklich ein weites Feld, was Sie aufmachen, die ganze Kulturgeschichte quasi der Autobahnraststätte. Sie werfen einen Blick auf die DDR-Raststätten. Sie erkunden auch sehr kritisch die Marktmacht der Betreibergesellschaften und Sie ziehen eine philosophische Ebene ein, die zum Beispiel erklärt, warum man an Raststätten mitunter so seltsame Verhaltensweisen der Menschen beobachten kann. Und das hat mit Michel Foucaults Begriff der Gegenräume zu tun.
Es gibt von dem französischen Philosophen Michel Foucault diesen Begriff der Gegenräume oder Heterotopien nennt er das dann, also es sind irgendwie andere Räume, Gegenwelten. Und ich glaube, die Raststätte ist eigentlich eine klassische Heterotopie, also so ein Ort, der irgendwie außerhalb unseres normalen Lebens sich befindet und wo wir uns deswegen auch anders verhalten als eigentlich im Alltag. Denn die Leute steigen ja aus und benehmen sich so ein bisschen, als wäre das ihr Wohnzimmer. Ne? Mit einem Bein sind sie noch in der Privatsphäre ihres Fahrzeugs, mit dem anderen eigentlich im öffentlichen Raum, strecken sich, recken sich, machen Gymnastik, irgendwie Hampelmänner, um die Durchblutung wieder in Gang zu bringen und urinieren dann vielleicht auch mal einen Zaun, weil es so praktisch ist. Und das hat, glaube ich, genau mit eben diesem philosophischen Konzept von Foucault, eben der Heterotopie zu tun.
Jetzt hören wir noch ein kleines Stück aus Ihrem Buch, in dem Sie uns mitnehmen in die abendliche Atmosphäre auf der Raststätte Garbsen Nord. Wir hören den Anfang des Kapitels Abendstille.
Ich sitze im Restaurant. Es ist immer noch drückend heiß, Sommer der Dürre und des Missvergnügens. An den beiden Geldspielautomaten im Gastraum hocken zwei Männer mit Shorts und Armeefrisuren, seitlich rasiert und oben gestriegelt, starren auf die rotierenden Scheiben. Der Linke bedient ein Spiel namens Gladiator, der andere eins namens Tiara, was bedeutet, dass auf den Walzen wahlweise römische Helme oder Diademe und anderer Adelsplunder zu sehen sind. Aber ihrer schlaffen Körperhaltung nach zu urteilen, scheinen die Männer nicht daran zu glauben, dass sie hier jemals etwas gewinnen werden. Wahrscheinlich haben sie noch niemals etwas gewonnen, gewinnen folgerichtig auch jetzt nicht. Die nimmermüde Eis-Slush-Maschine im Selbstbedienungsrestaurant dreht sich ebenfalls und quietscht wie eine Mäusefamilie beim Tierversuch. Ein schlaksiger, unsicher wirkender Trucker durchquert die ausgestorbene Verkaufsfläche, tritt an die Kasse des Free-Flow-Restaurants, die um diese Zeit zugleich als Motelrezeption und Anlaufstelle für alles dient, und sagt mit vernehmlich osteuropäischem Akzent: Duschen. Three, sagt die Tresenkraft. Der Trucker streckt dem Mann bereitwillig seinen LKW-Schlüssel entgegen. Nein, nein, nicht Key. Three, 3 Euro, sagt der Mitarbeiter und hält zur Verdeutlichung 3 Finger hoch. Sonst ist der Laster morgen weg. Er lacht. Der LKW-Fahrer schaut ihn eine Sekunde lang an, dann stimmt er ins Lachen ein. Vielleicht aus Solidarität, vielleicht auch nur, um sich keine weitere Blöße zu geben, um zu überspielen, dass er kein Wort verstanden hat.
Ja, vielen Dank, Florian Werner. Eine kurze Lesung aus dem Buch Die Raststätte, eine Liebeserklärung. Das Buch ist gerade bei Hansa Berlin erschienen. Vielen Dank, Herr Werner.
Ich danke Ihnen.
Das SWR 2 Lesenswert Magazin mit Musik von der Soul-Combo The Tips. Auch im nächsten Buch sind wir unterwegs durch die Jahrhunderte mit wandernden Seelen. Adas Raum heißt der Roman von Sharon Dodua Otoo, Bachmann-Preisträgerin von 2016. Otoo ist in England aufgewachsen, ihre Eltern kommen aus Ghana. Sie lebt und schreibt schon länger in Berlin und sie arbeitet in verschiedenen Initiativen von und für schwarze Menschen mit. Hautfarben spielen auch in ihren literarischen Texten eine wichtige Rolle. Letztes Jahr hielt sie die Eröffnungsrede zum Bachmann-Wettbewerb. Titel: Dürfen schwarze Blumen malen? In SWR 2 hat sie damals erklärt, warum sie das Wort schwarz immer mit großem S schreibt.
Ich benutze das Wort schwarz, wenn ich das groß schreibe, auf Menschen bezogen, also eine politische Selbstbezeichnung. Das kommt aus der Bewegung. Auch im englischsprachigen Raum ist es üblich, das Wort black mit dem großen B zu schreiben und hier halt im deutschsprachigen Raum schwarz mit großem S. Das deutet darauf hin, dass schwarz sich nicht auf eine Farbe bezieht. Es geht nicht darum, einen Menschen anhand ihre vermeintliche Hautfarbe zu bezeichnen, sondern zu erfassen, wie diese Person in der Gesellschaft positioniert wird. Das heißt, was für Erfahrungen diese Person macht, kollektive Erfahrungen und auch kollektives Wissen. Wie geht Mensch in dieser Gesellschaft als schwarze Person in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft um? All das soll in diesem großen S dargestellt werden.
Sharon Dodua Otoo. Jetzt am Dienstag erscheint also ihr erster Roman. Er erzählt von 4 Frauen, die zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten leben. Und sie haben auch nicht alle dieselbe Hautfarbe, aber trotzdem sind sie einander ähnlich. Mehr von meiner Literaturkollegin Katharina Borchert.
Alles beginnt mit dem Tod und alles endet mit dem Leben. Gleich zu Beginn des Romans Adas Raum stirbt ein Baby und am Ende wird eins geboren. Dazwischen berichten 300 Seiten von einigen Toden, aber von noch mehr Geburten, Gegenwarten und Existenzen. Es sind 4 Frauen, von denen Sharon Dodua Otoo in ihrem Debütroman erzählt, und sie heißen alle Ada. Die erste Ada ist eine junge Ghanaerin, die im Jahr 1459 um ihr verstorbenes Baby trauert.
Mein Baby war mit einem weißen Tüchlein bedeckt. Ich hätte einfach auf Nala Milay warten müssen. Jahrhunderte später werde ich selbst immer noch nicht wissen, was in mich gefahren war. Das Armband war jedenfalls schon aufgeknotet. Ich hielt es in meiner rechten Hand und zählte die Goldperlen mit meinem Daumen ab.
Die Perlen, die Ada ihrem toten Kind in einem Ritual mitgeben will, werden sich im Verlauf des Romans zur Staffette zwischen den Jahrhunderten und zu einem schillernden Dingsymbol für Schönheit, Abhängigkeit und Ausbeutung entwickeln. Zuerst eignet sich ein portugiesischer Kolonialeroberer das Armband an. 400 Jahre später taucht es bei Ada Nummer 2 wieder auf, der Londoner Mathematikerin Ada Lovelace. Von all diesen Adas erzählt Sharon Dodua Otu in je eigenen Kapiteln. Immer aber sind die Kapitel miteinander verzahnt, manchmal sogar ineinander verschlungen. 1945 dann kommt Ada 3 als Zwangsprostituierte in eine gefährliche Situation, als das zuvor von einem Kapo gestohlene Armband plötzlich auf dem Fußboden liegt. Auf dem Fußboden in Adas Raum, im thüringischen KZ Mittelbau-Dora.
Bei ihrer Ankunft hatten sie, noch waren sie Frauen, jede eine sechsstellige Zahl zugeteilt bekommen. Diese wurde sogar auf die Unterwäsche genäht und sollte für die gesamte Zeit des Aufenthalts nicht geändert werden. Kleidung, Frisuren, Mahlzeiten, Pausen, Stellungen, alles war vom Lagerkommandanten festgelegt und angeordnet worden. Nur die Belegung der Zimmer nicht. Ada landete allerdings des Öfteren in dem linken Zimmer am Ende des Ganges, wo, falls sie zur richtigen Zeit ihre Augen geöffnet hatte, die Abenddämmerung besonders schön erschien. So oft befand sie sich dort, dass es schließlich den Namen Adas Raum erhielt. Ausgerechnet dieses Zimmer war ich.
Womit, neben dem Perlenarmband, ein zweiter Begleiter durch die Jahrhunderte eingeführt wäre. Ein erzählendes Ich, das sich mal als afrikanischer Reisigbesen, als Londoner Türklopfer, als Bordellzimmer im KZ Mittelbau Dora und schließlich bei Ada Nummer 4 als britischer Reisepass im Berlin der Jetztzeit materialisiert. Auch in der Erzählung, mit der Sharon Dodua Otu 2016 den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb gewann, trat das erzählende Ding übrigens auf. Als das gekochte Ei von Raketentechniker Helmut Gröttrup, der für die Nazis im Stollensystem von Mittelbau-Dora an der V2-Rakete arbeitete, also dort, wo die dritte Ada interniert ist. Die Geschichte mit dem Ei spielt übrigens in den frühen 90er Jahren in München, wo Gröttrup eine Putzfrau beschäftigt und die heißt Ada. Klingt ganz schön verschlungen und ja, das ist es auch. Man muss nebenher viel im Netz recherchieren, um die real existiert habenden Personen zu identifizieren und die historischen Zusammenhänge zu überblicken. Die Literaturwissenschaft wird also noch viele Jahre lang ihre Freude daran haben, die textübergreifende Erzählwelt der Sharon Dodua Otu zu entwirren und zu deuten. Diese zeichnet sich durch Fluidität auf allen Ebenen aus, wechselnde Erzählperspektiven, verwirbelte Jahrhunderte, durch die Zeiten wandernde und sich wandelnde Namen und Motive. Das ist ein intelligentes Spiel, grundiert von der Idee der Seelenwanderung. Auch wenn Sharon Dodua Otu dies hier nicht zu einer scharf umrissenen Philosophie festklopft. In dieser Offenheit steckt genauso viel Poesie wie in Otus Sprache, die nicht nur von beeindruckender Eloquenz ist, sondern auch von oft fröhlicher Farbigkeit. In der zweiten Romanhälfte aber, die von der vierten Ada im heutigen Berlin erzählt, geht Otu ihr feiner Humor ein wenig verloren. Hier treten Deutsche meist dümmlich oder streng auf. Das ist langweilig. Und auch die wohlfeile Generalverurteilung der Deutschen als fremdenfeindlich trägt nicht wirklich. Da sagt zum Beispiel Adas deutsche Halbschwester Elle:
Weißt du denn nichts über Deutschland, Ada? Hier wurde doch versucht, alle mehrsprachigen Menschen zu töten. Ich weiß gar nicht, warum ich in der Vergangenheitsform spreche, murmelte sie. Eigentlich machen sie es immer noch.
An dieser und an einigen anderen Stellen im Text liegt die antirassistische, antikoloniale und auch feministische Botschaft der Autorin zu platt obenauf. Außerdem franzt der Roman zum Ende hin leider auch ein bisschen aus. Die umständliche Liebesbeziehung der vierten Ada zu einem Deutschen und ihre komplizierte Wohnungssuche in Berlin ziehen sich in die Länge. Und als Leserin verliert man sich ein wenig in der Textfläche. Etwas mehr Straffheit am Ende und an manchen Stellen mehr Poesie als Politik, das hätte dem Roman gut getan. Sharon Dudua Utu kann es doch. Gibt es schönere Passagen als die, in denen Gott persönlich auftritt? Mal kreischt er, mal berlinert er, mal ist er eine Brise und mal eine Wüstenpflanze. Und als ein deutscher Wilhelm das westafrikanische Perlenarmband in einer Berliner Kiste mit Nazikrempel wiederfindet und anschließend einer Kolonialausstellung zur Verfügung stellt, wirft Gott mit Sachen nach ihm. Das ist echt komisch. Und das reicht auch. Man versteht schon, worum es hier geht.
Katharina Borchert über den ersten Roman von Sharon Dudua Utu, erschienen im S. Fischer Verlag. Broken dreams and broken people carrying their broken life. Carefully collecting tears falling from their tired eyes. Endless hours of losing fights, waiting for a flag of white to rise. Oh, but I'd wait for us. I'd admit to all my faults, heal the wounds from every battle that we lost. If we just buried the hatchet, if we seize this fight, it might get us through the night. Get us through the night. Ooh. Ruffled feathers on broken wings into the ground.
Das Wort des Jahres 2020 war Corona-Pandemie. Im Jahr davor Respektrente. Wirklich, es gibt schönere Wörter. Zum Beispiel aus unserem Lexikon der Schönheit von verschiedenen Autorinnen und Autoren, und die bleiben auch in Zeiten der Corona-Pandemie hoffnungsvoll.
Hemdsärmelich. Hemdsärmelich, denn provisorisch hantieren wir uns so durch die Tage. In Wirklichkeit sind Jersey-Pullis die Hemdsärmel des Homeoffice. Die Jacketts sind schon lange abhanden gekommen und Hemden das Möglichste. Bald fangen die Hemdzeiten wieder an. Und die der Blusen natürlich auch. Von Caroline Löhr.
Sanftmut. Ein warmherziges Wort ist das. Und schön in seiner unerwarteten Kombination von scheinbaren Gegensätzen. Und trifft dabei doch genau ins Schwarze. Das Hau drauf erfordert bei genauerem Hinsehen wesentlich weniger, genau Mut, als die Sanftheit, die sich auch in Anfeindungen nicht unterkriegen lassen will. Von Patricia Falkenburg.
Ha. Im Deutschen gibt es wunderschöne Endloswörter, mit deren Erfindung man ganze Tage zubringen kann. Gänseblümchen, Blätter, Ränder, Rosa zum Beispiel. Oder Wörter, die jeder versteht, auch wenn keiner so recht weiß, wie man sie wirklich schreibt. Buhai, Buhai, Bohei, Bahöl. Tamtam und Rara eben, Geschiss, Gedöns, Gewese und Getue. Doch nichts ist so schön wie die Halbwörter, die 1 bis 3 Buchstabengebilde, die uns den Mund rund, breit, hoch oder spitz werden lassen, bei denen wir von Fall zu Fall auch unser ganzes Gesicht verziehen. O, I, U, Ach, Aha, Aua, O, weh, Hä? Und eben. H. Was kann in einem H, vor allem einem Schwäbischen, nicht alles stecken? Man kann es schnell oder langsam aussprechen, als Ausruf oder Frage, mit Gedankenstrich oder Auslassungszeichen oder mit ebenso kurzen Partnerwörtern. H. Ah ja, haha, ha neu, ha ha, ha igit, ha au, ha no. Von Heike Frehreis.
Ha. 3 Einträge aus dem Lexikon der Schönheit, einem Projekt des Literaturhaus Stuttgart. Das gibt es auch als Buch und auf CD aus dem Der Divan Audio Verlag. Mama Says heißt dieser Song von The Tips hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. My mama is the strongest girl I know. Winter in West-Berlin. Eng umschlungen läuft ein Paar durch die Nacht, ein bisschen betrunken. Es schneit, die beiden schnappen nach den Flocken und es schneit immer weiter den ganzen Winter lang und die graue, dreckige Stadt glitzert märchenhaft weiß. Das ist eine der ersten schönen kurzen Szenen in Ulrich Pelzers neuem Roman »Das bist du«. Er führt zurück in die frühen 80er Jahre in Berlin, ins studentische Milieu. Er erzählt von der Musik und der Literatur und den Theorien, über die man damals so diskutiert hat. Vor allem aber erzählt er von einem jungen Mann, der sich noch sucht. Obwohl Ulrich Pelzers Roman von Erinnerungen ausgeht, sollte man aber vorsichtig sein, ihn allzu schlicht autobiografisch zu lesen, meint unser Kritiker Jörg Margenau.
Jeder kennt dieses Gefühl beim Durchblättern alter Fotoalben oder beim Lesen von Briefen, die man vor langer Zeit geschrieben hat. Man kann sich zwar an diesen Menschen ganz gut erinnern, der einem da entgegenblickt, und doch ist es ein seltsam Fremder, mit dem einen kaum noch etwas verbindet. Dieses Staunen über die eigene ferngerückte Existenz klingt bereits im Titel von Ulrich Pelzers neuem Roman an. Das bist du. So spricht der Ich-Erzähler zu sich selbst. Er ist also doppelt vorhanden. Einmal als Erzählerstimme in der Gegenwart, die die Bruchstücke der Vergangenheit zu einem Bild zusammenfügt. Vor allem aber als dieses ferne Du, das er einst gewesen ist. Doch wer war er denn und was davon ist real?
Aber vielleicht dachte ich das auch nur. Dachte mir das so aus. Etwas, das man zu einem Bild dazu erfindet, um es sich zu erklären. Logik oder Psychologie, dabei sich selbst ein unauflösliches Rätsel, eine Folge von Buchstaben, die kein sinnvolles Wort bilden, das bist du.
Müßig also, die schlichte Frage nach dem autobiografischen Gehalt zu stellen. Ja, jedes Bruchstück, jeder Buchstabe könnte so oder so ähnlich gewesen sein. Pelzer war wie sein namenloser Ich-Erzähler in den frühen 80er Jahren Student der Psychologie in West-Berlin. Auch seine Diplomarbeit über Aspekte der Formierung bürgerlicher Individualität in der höfischen Gesellschaft kommt vor. Dem Roman liegt ja im Grunde dieselbe Frage zugrunde, nur angewandt auf das eigene Leben. Wie bildet sich Individualität heraus? Und was ist das überhaupt, dieses seltsame, schillernde, ungreifbare Ich? So gibt es im gleichgebliebenen Erkenntnisinteresse also doch eine direkte Verbindung zwischen dem Du von einst und dem Ich von jetzt.
Was wäre denn geworden oder gewesen? Hatte ich jemals eine fest umrissene Vorstellung von mir selbst gehabt? Als besäße ich sie heute und sei nicht der Trödler, der ich wahrscheinlich schon immer war, mit der Rechtfertigung heute, ich würde einen Roman schreiben, noch ein Jahr und noch eins, um dann wieder von vorn anzufangen. Tut nicht jeder und jede Recht daran, mir nicht zu vertrauen? Ich mir selber, Wort für Wort, als könne keines meiner Worte so wahr sein, wie es die Wirklichkeit einmal gewesen ist.
Ulrich Pelzers Ich-Erzähler als alter Ego zu bezeichnen, trifft die Sache also nicht ganz. Zunächst und vor allem geht es darum, die damalige Epoche zwischen Punk und Pop, zwischen sehr vielen Drogen, Kneipenbesuchen und einer drängenden Lust an der Theorie, an Kino, Literatur und Musik zum Klingen zu bringen. Das gelingt Pelzer durch hohes Tempo, rasche Schnitte, eine fragmentierte, filmische Erzählweise und das Aufbrechen der Chronologie. Die Erinnerungen stellen sich ein wie Scherben, beliebig, fragwürdig und mit scharfen Kanten. So entsteht ein Soundtrack der frühen 80er Jahre oder vielmehr Pelzer rekonstruiert das Gewebe des Lebens, wie er das nennt. Eindrucksvoll macht er deutlich, dass das Ich kein geschlossener Kokon ist, sondern all das umfasst, wovon es umgeben wird, was es aufnimmt, hört, liest und bedenkt. Ob Ian Dury oder Joe Jackson, Dylan oder die Doors, ob Bücher von Handke, Pavese, Rolf-Dieter Brinkmann oder T.S. Eliot, ob Thebeleids Männerfantasien oder der Anti-Ödipus, dem der Erzähler in einer Lesegruppe zu Leibe rückt, all das sind intellektuelle Generationserfahrungen. Selbst die Liebesgeschichte mit einer Frau namens Leonore, die dem Roman über all diese Einzelheiten hinaus eine, wenn auch fragmentarische Handlung gibt, ist durchaus typisch. In ihrer Sehnsucht nach dem großen Glück und einer dann doch irgendwie bürgerlichen Liebesgemeinschaft ebenso wie in ihrem Scheitern und dem nicht zu bewältigenden Schmerz. Wer hat das so oder so ähnlich in diesem Alter nicht erlebt? Individualität gewinnt der Erzähler erst im Schreiben. Der Wunsch, sein Dasein in Sprache zu verwandeln, rettet ihn aus seiner meandernden Unbestimmtheit. Das bist du, ist das Porträt eines werdenden Schriftstellers, des Künstlers als junger Mann. Die Frage, was war ich und warum so, mündet in die größere, immer wieder neu und nur individuell beantwortbare Frage, was ist der Mensch? In einem langen Gespräch mit dem Berliner Literaturwissenschaftler Josef Vogel in der neuesten, Ulrich Pelzer gewidmeten Ausgabe der Zeitschrift Text und Kritik, wehrt Pelzer sich gegen den Begriff der Sentimentalität. Zwar stimmt er durchaus zu, dass es ihm darum gehe, im Erzählen Empfindungen intelligent und umgekehrt Begriffe empfindsam zu machen, die Vergangenheit aber möchte er kalt und nüchtern betrachten als einen offenen Möglichkeitsraum. Denn alles, und also auch das eigene Ich, hätte ja auch ganz anders werden können. Ein schöner, die damalige Zeitstimmung gut zusammenfassender Begriff fällt in diesem Gespräch auch. Bezogen auf das eingemauerte Westberliner Inseldasein spricht Vogel von einer Dramaturgie des Aufschubs. Gemeint ist das spezifische Berliner Lebensgefühl der 80er Jahre, dass es zwar durchaus eine Zukunft gab, dass man aber so tat, als müsse man sich nicht darum kümmern und lebe in ewiger Gegenwart.
Vielleicht ahnte ich, vielleicht war es auch eine Befürchtung, dass es nicht ewig so bleiben würde, dass ich mich irgendwann für eine Sache zu entscheiden hätte.
Pelzers raffinierte Wolte besteht darin, aus dieser undefinierten Zukunft heraus zu erzählen. Dieser Punkt bleibt unbestimmt. Wir wissen nicht, was aus dem jungen Mann von damals inzwischen geworden ist. Wir dürfen jedoch vermuten, dass er zu einem ernsthaften, wirklich guten Schriftsteller gereift ist. Wie könnte er sonst so präzise all das Unerfüllte, das Schöne, das übrig gebliebene Hoffnungspotenzial der damaligen Zeit herausarbeiten?
Das bist du. Der neue Roman von Ulrich Pelzer erscheint übermorgen bei S. Fischer, unser SWR2-Buch der Woche. Und weil wir gerade in Berlin waren, die Band Stereo Total wurde ja mal als die kreuzbergigste Band bezeichnet. Punkiger Berliner Synthie-Pop, ziemlich schräg, aber die Sängerin Françoise Cactus war Kult, nicht nur in Kreuzberg. Diese Woche ist sie gestorben und wir hören jetzt nochmal zur Erinnerung einen Song von ihr, den sie für das SWR2-Hörspiel Sündenbock-Trilogie von Daniel Penack geschrieben und gesungen hat.
War schon einmal aus dem Sündenbock vom Dienst, Suspekt Nummer 1, Freizeitdetektiv. War schon einmal aus dem großer Bruder im Dienst einer bunten Familie in Paris, Belleville. Detective, Benjamin Malocène. Großer Bruder im Dienst einer bunten Familie in Paris, Belleville, Benjamin Malhousen, Benjamin Malhousen, Benjamin Malhousen, Benjamin Malhousen.
Ja, soviel von Françoise Cactus im SWR 2 Lesenswert Magazin. Jetzt geht's in eine ganz andere Welt, und zwar in die des Schweizer Schriftstellers und Pfarrers Kurt Marti. Er wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden, und zu seinem runden Geburtstag Ende Januar sind zwei schmale Bände mit Prosa und Gedichten aus dem Nachlass erschienen. Hannis Äpfel heißt der Lyrikband, und darin gibt es ein sehr berührendes Langgedicht über seine Frau Hanni, das Kurt Marti nach ihrem Tod geschrieben hat. Es erinnert an Orpheus' Sehnsuchtsklagen nach seiner geliebten Eurydike im Totenreich, schreibt die Lyrikerin Nora Gomringer in ihrem klugen Nachwort, und das stimmt. Hier ein kurzer Auszug.
Wo bist du? Ich möchte sein, wo du bist. Wenn ein Häuflein Asche, daneben dir als zweites Häuflein. Wenn nirvanisch im Nirgendwo, dann ebenfalls nirvanisch im Nirgendwo. Wenn in Gottes Ewigkeit, dann, ja, dann hast du alles, hast mehr noch als alles und vermissest nichts, auch mich nicht. Und so möchte ich gleichfalls dort sein dürfen, wo man niemanden und nichts mehr vermisst. Doch jetzt und bis dahin vermisse ich dich entsetzlich.
Martin Rutenberg las einen Auszug aus dem Langgedicht Hanni von Kurt Marti. Das ganze Gedicht und noch ein paar mehr finden Sie in dem Band Hannis Äpfel, erschienen im Wallstein Verlag. Jetzt stelle ich Ihnen eine Graphic Novel vor, die ich mit großem Vergnügen gelesen habe. Sie heißt Tunnel, ein Archäologie-Krimi von der israelischen Autorin und Zeichnerin Ruto Modan. Es geht um die Suche nach einem zentralen heiligen Gegenstand, von dem die Bibel erzählt. Mehr verrate ich jetzt mal noch nicht. Der Comic spielt im heutigen Israel. Er beleuchtet die finsteren Seiten des antiken Handels und die angespannte politische Situation im Nahen Osten. Mich hat diese Geschichte gepackt und ich bin gespannt, was mein SWR2-Kollege Lukas Meyer-Blankenburg davon hält. Hallo Lukas.
Hallo Anja.
Ja, das Ganze geht ja sehr gegenwärtig los. Auf den ersten Bildern sieht man einen Jungen, der ein Computerspiel spielt. Die Mutter ist am Laptop zugange. Dann bimmelt das Smartphone. Wir lesen einen Chat. Das ist ein überraschend digitaler Einstieg in eine archäologische Geschichte.
Ja, von diesen archäologischen Themen und darum, dass es ja auch ganz viel um Antike geht, sollte man sich überhaupt nicht in die Irre leiten lassen, denn das ist ein absolut gegenwartsverhafteter Graphic Novel, eine gegenwartsverhaftete Erzählung. Die dreht sich um Nili, eine alleinerziehende Mutter in Israel, die aus einer großen Archäologenfamilie stammt. Ihr kleiner Sohn, da kommt das Digitale rein, der ist immer an ihrer Seite, 7 Jahre alt und absolut Smartphone-süchtig. Aber Nili, die möchte in gewisser Weise das archäologische Erbe ihres Vaters, der ein großer Archäologe war, retten. Sie hat bereits mit ihm als Kind auf auch dann illegalen Grabungen teilgenommen. Da ging es darum, diese sagenumwobene Bundeslade zu entdecken.
Das ist eben dieser heilige Kultgegenstand, von dem die Bibel erzählt.
Genau.
Genau. Und in dieser Bundeslade sollen sich eben die Steintafeln mit den 10 Geboten befinden, die Moses von Gott erhalten hat.
Witzigerweise gab es ja auch in der Steven Spielberg-Verfilmung von Indiana Jones, da ging es ja auch schon um die sagenumwobene Bundeslade, die alle gesucht haben. Es gibt bis heute keinen archäologischen Existenzbeweis von diesem Gegenstand. Das greift das Buch eben auf. Nili sucht diese Bundeslade und sie hat schon mit ihrem Vater damals einen Keilschrifttext übersetzt, in dem sozusagen drinstehen soll, wo sich diese Bundeslade genau befindet, hat mit ihrem Vater auch da schon mal gegraben und erfährt jetzt eben ein paar Jahre später, ihr Vater ist schon längst dement, von einem windigen Kunsthändler, Kunstsammler, der diese Keilschrifttafel besitzt, und sie taucht bei dem auf und möchte ihm die abkaufen, aber er weiß gar nicht, worum es geht, und schon sind wir so mittendrin in den wildesten Verstrickungen dieser Erzählung.
Genau, das Verrückte ist, dass die dann anfangen, wieder einen illegalen Tunnel zu graben, und zwar in einer wilden Kombination von Leuten, die dabei mithelfen, jeder aus eigenem Interesse. Da ist dann eine Gruppe von Palästinensern, die mitarbeitet. Dieser Tunnel soll unter dem Westjordanland durchgehen, also da kommt diese ganze politische Präsidentschaft Brisanz mit rein. Es graben aber auch jüdische Siedler mit auf der Suche nach der Bundeslade. Es gräbt sogar dieser windige Antikenhändler mit, der mit dem IS verknüpft ist. Also eine wilde Geschichte. Eingewoben ist das Ganze auch noch in eine Familienstory um diese Figur der Nili herum, die manchmal auf den Zeichnungen auch so richtig sauer ist. Das sieht man dann in diesem Gesicht, hat sie so einen ganz grimmigen Ausdruck. Was treibt diese Frau, die eine wirklich sehr starke Figur ist? Ruto Modan ist ja auch so ein bisschen als feministische Zeichnerin bekannt. Was treibt diese Figur eigentlich an?
Ja, du sprichst es an, Ruto Modan setzt wirklich ganz verstärkt darauf, in ihren Graphic Novels zentral eine Heldin zu positionieren. Und Nili ist eine junge Frau, die angetrieben ist von der Idee, die Reputation ihres Vaters in gewisser Weise zu retten. Sie hat noch einen Bruder, der steht erstmal sozusagen auf der anderen Seite. Und als der Vater eben bedeutende Entdeckungen gemacht hat, gab es einen akademischen Konflikt, bei dem sich ein anderer Professor, der natürlich auch in dieser Graphic Novel auftaucht, die Errungenschaften des Vaters unter den Nagel gerissen hat, inklusive der akademischen Stelle. Und Nili möchte jetzt eben, als sie von diesem Text, der zur Bundeslade führt, erfährt, unbedingt diese Bundeslade vor dem anderen Professor finden, der ihren Vater da geschasst hat. Nimmt dafür auch in Kauf, dass sie ihren Bruder hintergeht, dass sie viele Leute auch nochmal hinters Licht führt und trickst, nur um an diese Bundeslade zu kommen.
Diese Graphic Novel ist voller Seitenhiebe. Das macht sie ja auch so vergnügt. Also auf den Konkurrenzbetrieb Wissenschaft, bei dem es allen nur um Ruhm und Ehre geht und auch jede List und Tücke angewandt wird, um das zu erreichen.
Ja.
Seitenhieb auf den Antikenhandel, der mit dem Islamischen Staat Geschäfte macht. Aber auch Seitenhiebe auf die jüdischen Siedler, die Nili bei dieser illegalen Grabung helfen. Manchmal fand ich das regelrecht sarkastisch, aber gut. Wie hat dir dieser Ton gefallen?
Ja, sarkastisch trifft es ganz gut. Ich fand es aber auch echt oft sehr witzig. Also da fallen dann so Sätze, dass dieser windige Kunstsammler irgendwann bemerkt, dass er sowohl von Nili hinters Licht geführt wird, weil die ihm nicht sagt, was auf dieser Keilschrifttafel steht, dass er von dem anderen Professor, der auch die Bundeslade sucht, auch veräppelt wird und er dann irgendwann sagt, die einzigen, denen man noch trauen kann, sind die Leute vom Islamischen Staat. Also solche Sachen fallen dann, oder sie hat eben diese streng konservativen jüdischen Siedler, die sie so als Grabungstrupp mit beschäftigt, und deren Anführer ist ein Prediger, der antwortet und spricht eigentlich immer nur in irgendwelchen hebräischen Bibelzitaten, und das ist manchmal auch einfach saukomisch. Also da kommt echt viel zusammen, und durch diese Überspitzung und Überzeichnung ins Lustige schafft Ruto Modan aber einerseits darzulegen, wie irrwitzig auch gegenwärtig die ganze Situation und wie spannungsgeladen und verfahren die Situation in der israelischen Gesellschaft teilweise ist. Aber andererseits gibt sie dem irgendwie auch so eine satirische Überzeichnung, und das macht dann auch einfach wahnsinnig viel Spaß beim Lesen.
Was würdest du sagen, was macht diesen ganz besonderen Reiz dieses Comics aus? Das ist ja wirklich nicht nur was für Freundinnen und Freunde der Archäologie.
Das stimmt. Es geht zwar natürlich viel um Archäologie, es geht um diesen antiken Stoff, um diesen Mythos Bundeslade in gewisser Weise, aber es spielt auch wahnsinnig viel Gegenwärtiges mit rein. Natürlich steht auch in ganz vielen Szenen im Mittelpunkt der Konflikt zwischen Israelis und den Arabern auf palästinensischer Seite, sinnbildlich dadurch, dass Nili mit ihren jüdischen Siedlern anfängt, einen Tunnel zu graben, um den alten Tunnel ihres Vaters wiederzufinden, und trifft dann auf Tunnelgräber zwei Palästinenser, die sie schon von früher kennt, die in die andere Richtung graben, weil sie Güter schmuggeln wollen zwischen Israel und dem Westjordanland. Es geht natürlich, du hast es angesprochen, um das große Thema, das uns hier auch beschäftigt, Antikenhandel mit Terroristen vom Islamischen Staat. Dazu kommt eine sehr ausdrucksstarke, sehr klare Zeichensprache.
Ja, die fand ich ja nicht so überzeugend.
Okay, mir hat es Spaß gemacht. Ich fand, was gelungen ist, Ruto Modan bedient sich ja eines ganz interessanten Tricks. Die castet sich Schauspielerinnen und Schauspieler, lässt die Szenen, die sie im Kopf hat, vorspielen und fotografiert das ab und zeichnet dann auf Grundlage dieser Fotos. Und deswegen sind diese Figuren, was dich dann vielleicht irritiert hat oder auch gestört hat, ziemlich einfach gezeichnet, ein bisschen überzeichnet, also keine naturalistischen Figurendarstellungen, aber sie sind eben sehr ausdrucksstark. Also so Mimik oder so eine Haltung, oder dass jemand gerade schüchtern ist oder ein Bedenken hat, oder wie du vorhin meintest, Nili sich aufregen kann, das kommt einfach wahnsinnig gut rüber. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass Ruto Modan eben sich das hat vorspielen lassen.
Also ein echter Lesetipp. Vielen Absolut. Dank, Lukas Meyer-Blankenburg. Tunnel heißt die Graphic Novel von Ruto Modan, erschienen im Carlsen Verlag. Danke, Lukas.
Gerne.
behind you, but don't let them know that you're on to them. Step two, check the windows. The reflection might tell what you need to know. Is to stop and see their reaction, but try not to get caught.
Die niederländische Band The Tips mit der Sängerin Roxanne Hartog, sie hat auch die meisten Songs auf diesem Album Another Shot Fired geschrieben. Der österreichische Schriftsteller Norbert Gstrein lebt seit vielen Jahren in Hamburg. In seiner Arbeitswohnung mit einem herrlichen Blick über die Stadt, da hat er auch seinen neuesten Roman geschrieben, Der zweite Jakob. Gstrein, Jahrgang 1961, ist ein eleganter und anspruchsvoller Stilist, ein intellektueller und zugleich sinnlicher Autor. Zwischenmenschliche Untiefen, Ehe- und Identitätskrisen, gesellschaftspolitische Fragen wie Migration und Klima, all das findet sich in den Romanen von Norbert Gstrein. In seinem neuen Buch geht es um einen Schauspieler, Jakob, der bald 60 wird und mit den Verfehlungen seines Lebens zu kämpfen hat, mit Scham und Schuld. SWR2-Literaturkritiker Carsten Otte stellt uns das Buch vor.
Als Schauspieler hat Jakob, der in einer schönen und großen Wohnung über den Dächern Innsbrucks lebt, viel erreicht, und zwar nicht nur auf deutschsprachigen Bühnen, sondern auch in amerikanischen Filmproduktionen. Jetzt steht ein runder Geburtstag bevor, der ihn stark beunruhigt, weil nur noch von seiner Vergangenheit die Rede ist und das Leben als mehr oder weniger abgeschlossen erscheint.
Natürlich will niemand 60 werden. Jedenfalls nicht als Jubilar. Und natürlich will niemand, der bei Sinnen ist, ein Fest, um das auch noch zu feiern. Aber obwohl ich alles dran gesetzt hatte, es zu verhindern, war ich in die erwartbaren Abläufe geschlittert und musste mich am Ende wirklich als bedeutender Künstler, verdienter Bürger und was dergleichen sonst für Würdigungen kurz vor dem Grabstein und kurz vor dem Vergessen stehen, ganz nach dem Geschmack des Publikums wie ein Pfau ausstopfen lassen.
Dass es genau so oder noch viel schlimmer kommen wird, ahnt man schon zu Beginn des Romans. Und dennoch ist das, was Norbert Gstrein in Der zweite Jakob erzählt, dermaßen überraschend, dass es einerseits kaum zu glauben ist, dann aber auch verstörend realistisch wirkt. Der Ich-Erzähler wird sich mit den Untiefen seines Lebens befassen müssen, auch wenn er das eigentlich nicht mag. Und der schlingernde und verzweifelte Rückblick wird nicht zuletzt durch die eigene Tochter befördert, die ihren Vater ständig fragt:
Was ist das Schlimmste, das du je getan hast?
Das weiß der Protagonist, der zwischen Scham und Trotz schwankt, natürlich ganz genau, aber er rückt nur scheibchenweise mit den persönlichen Niederlagen und katastrophalen Zufälligkeiten heraus, mit kleineren Vergehen und schließlich auch mit einer Tat, die strafrechtliche Relevanz hatte. Während einer internationalen Filmproduktion im Grenzgebiet von Texas und Mexiko kam es jedenfalls zu einem tödlichen Unfall und die Ereignisse, die 15 Jahre vor der Erzählgegenwart spielen, haben Jakob offenbar traumatisiert. Mitten in der Nacht war er mit seiner Schauspielkollegin Xenia unterwegs, die ihr aufbrausendes Temperament mit langen Autofahrten durch die Wüste und zu viel Alkohol unter Kontrolle zu bringen versuchte. Auf einem dieser seltsamen therapeutischen Wüstentrips tauchte dann am Straßenrand eine spärlich bekleidete Frau auf.
Es gab einen dumpfen Knall, gar nicht einmal so laut und gar nicht einmal so heftig, aber doch ein sehr spezifischer Knall, von dem ich eine Zeit lang, als ich den Vorfall nicht und nicht aus meinem Kopf zu tilgen vermochte, nicht abzubringen war, dass er anders geklungen hätte, wenn er von einem Tier gekommen wäre und nicht von einem Menschen.
Die Frau starb noch am Unfallort und anstatt die Polizei zu rufen, ließen Xenia und Jakob die Leiche am Straßenrand liegen und rasten davon, um dann am nächsten Tag wieder vor der Kamera zu stehen. Aggressiv und unheimlich ist die Stimmung am Set. Fiktion und Wirklichkeit sind nur schwer auseinanderzuhalten. Norbert Gstrein beschreibt die Szenen im gesättigten Multicolor, als befinde man sich in einem Werk von US-Regisseur David Lynch. Der Film im Roman hingegen wird zum großen Reinfall. Jakob aber wird die Erinnerungen an die Dreharbeiten nicht los. Und in gewisser Weise ist er sogar froh, der Tochter die Fahrerflucht zu gestehen. Nur die Öffentlichkeit soll nichts von dem Drama erfahren, denn Jakob befürchtet, niemand werde ihm glauben, damals nur Beifahrer gewesen zu sein. Immerhin habe er auffallend oft Bösewichter gespielt und in drei Fällen sogar Frauenmörder, heißt es in dem Roman.
Im Augenblick konnte ich mir nicht vorstellen, zu spielen. Und zum ersten Mal nahm ich den Gedanken ernst, überhaupt damit aufzuhören. Und nicht nur damit aufzuhören, sondern die Spuren, die von mir in der Welt existierten, zu verwischen, ja, wenn möglich, auszulöschen, so schwierig das gestalten würde.
Mit dem Motiv der Auslöschung verweist Norbert Gstrein in seinem verwegenen Identitätsthriller selbstverständlich auf Thomas Bernhard. Doch anders als beim österreichischen Kollegen geht es Gstrein in letzter Konsequenz eben nicht um die Vernichtung einer Biografie aus persönlichen oder politischen Gründen, sondern um die Rettung einer Figur. Auf verschlungenen Wegen, die durch emotionale Höllentäler führen, findet Jakob nämlich zurück zu seinen biografischen Wurzeln. Seine Herkunft aus einem kleinen Bergdorf in den Alpen hat ihn ein Leben lang verfolgt.
Du verzeihst dir nicht, einer von ihnen zu sein, weil du glaubst, dass dich draußen in der Welt deshalb alle für einen Barbaren halten.
So sehr Jakob die Eltern und Großeltern verachtet, so verlogen geht er mit dem Schwarzgeld aus dem Hotelbetrieb der Familie um. Die vielen Scheine, die ihm die Großmutter einst zusteckte, sind nämlich für den älteren, geistig verwirrten und gleichnamigen Onkel bestimmt. Der erste Jakob versteckt sich seit Jahrzehnten in den Kellern des Dorfs, taucht eine Zeit lang wieder auf und säuft sich durch die Hotelbars des prosperierenden Skiortes. Der zweite Jakob ignoriert den ersten, der lange im Mittelpunkt der Familie stand, und in einem wirklich herzergreifenden Finale treffen die beiden wieder aufeinander. Was einem bei der Lektüre dieses so intensiven Romans den Atem verschlägt, ist nicht nur der gekonnte Wirbel mit den Identitätsdiskursen unserer Zeit, sondern auch die biografische Dringlichkeit. In einem Zeitungsartikel hatte Gstrein vor einigen Jahren die Geschichte des zweiten Jakobs schon mal erzählt. Der Autor hat also tatsächlich ganz Ähnliches erlebt. Ihm wurde von Seiten der Familie sogar vorausgesagt, es werde mit ihm genauso schlimm enden wie mit dem komischen Onkel. Es ist wohl ein schmerzhafter Fluch, dem Gstrein nicht zuletzt durch sein schriftstellerisches Werk zu bannen versucht. Trotzdem wäre es ein Fehler, diese Prosa vor allem als Autofiktion zu lesen. Gstreins Kunst besteht letzten Endes weniger in der Rekonstruktion einer Biografie, sondern vielmehr in einer elaborierten und eleganten Sprache, in herrlich artifiziellen Satzkaskaden, die allein schon formal eine große Distanz zur dörflichen Herkunft ihres Schöpfers ausdrücken. Diesem Schriftsteller, der genau das Gegenteil von einem Heimatdichter ist, muss wohl niemand eine Biografie zum Ehrentag schreiben. Die Chuzpe seines neuen Werks besteht aber auch darin, diesem leidigen Eventualfall, der sich mit dem 60. Geburtstag des Autors im Frühsommer durchaus ergeben könnte, auf bestürzend offenherzige und zugleich ästhetisch berauschende Weise vorgebeugt zu haben.
Norbert Gstrein, der zweite Jakob, gerade im Hansa Verlag erschienen. Prophezeiungen der Kindheit heißt ein aktuelles Lesenswert-Feature über den Schriftsteller Norbert Gstrein. Das können Sie nachhören im Lesenswert-Podcast und auf swr2.de. Und auf unserer Webseite finden Sie auch nochmal alle Titel, die ich Ihnen heute vorgestellt habe. Die Musik kam von The Tips. Jetzt folgt gleich SWR2 aktuell und dann um 20 nach 6 das Hörspiel am Sonntag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Anja Brockert. Tschüss!